Wenn der Bundestrainer spricht, dann hört Fußball-Deutschland natürlich genau hin. Haben wir auch gemacht. Vor allem diesmal, denn Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die letzten Testspiele vor der anstehenden Europameisterschaft bekannt gegeben. Heißt für uns, wir analysieren Personalien wie Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Chris Führig, Dennis Undaff oder auch, warum möglicherweise Alexander Pavlovic den Vorzug vor Bayern-Kollege Leon Goretzka bekommen hat. Aber vor allem reden wir darüber, wie Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz zu genau diesen Themen kommuniziert hat. Das alles machen wir wie gewohnt mit Kommunikationsexperte Michael Kramer und Sky-Reporter Uli Köhler. Hallo.
Hallo.
Servus.
So, und ich bin David Marcour und sag herzlich willkommen zu Gesagt, Gemeint. Aber ihr beiden, ich würde sagen, bevor wir ins Detail gehen und einzelne Passagen und Aussagen analysieren, lasst uns mal ganz kurz über diesen Gesamtauftritt sprechen. Michael, Julian Nagelsmann, wie hat er auf dich gewirkt? Wie jemand, der diese gerade angesprochenen außergewöhnlichen Personalien auch durch einen selbstbewussten Auftritt unterstrichen hat?
Ja, absolut, aber er hat es nicht übertrieben. Also auch rein äußerlich, es war alles dezent und sehr ruhig und souverän. Und was er da lostritt, ist ja etwas, da kann man ja eigentlich nur sagen, ganz wunderbar, endlich passiert mal was. Dass dieser Mehltau auf dem Land, der auf dem Land liegt derzeit, ja, der kriegt jetzt mal so ein bisschen einen Windstoß. Und ich finde das ganz wunderbar, dass er dieses Zeichen des Aufbruchs, der Veränderung hier setzt. Man kann über den Zeitpunkt streiten, so kurz vor der EM, ob das nicht alles ein bisschen spät kommt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, man hat das Gefühl, es hätte schon vor Jahren passieren müssen, was jetzt gestern da verkündet wurde.
Aber Uli, ist es so ein bisschen ja Kalkül dahinter? Hat er so ein bisschen gelernt aus seiner Bayern-Zeit, auch was Kommunikation angeht? Oder ist er dann tatsächlich einfach so, wie er gestern auf der Pressekonferenz war?
Ja, leider hat er ein bisschen draus gelernt. Es ist ja so, dass die Art von Julian Nagelsmann immer, glaube ich, alle begeistert hat, die Fans. Und gestern war er so ein bisschen schaumgebremst, hat das sehr klar in seiner Nagelsmann-Art auch sehr gut erklären können. Aber ja, die große Euphorie, die er sonst immer versprüht hat, da ist er ein bisschen aufs Bremspedal gestiegen, verständlich. Die Ergebnisse waren auch nicht so gut, aber dann zieht er sich auch, ja, wie gesagt, keinen bunten Pullover an, obwohl er das viel lieber tragen würde. Also er macht da Zugeständnisse, leider muss ich sagen, weil er ist ja als Nagelsmann itself ist er ja perfekt, aber wunderbar, ich fand es schön, guten Auftritt, hat alles sehr gut begründen können und es ist ja ganz interessant, was schon wieder für Diskussionen im Land er damit losgetreten hat.
Und damit machen wir jetzt auf jeden Fall weiter. Wir können das Sportliche natürlich nicht ganz außer Acht lassen, aber es geht ja hier bei uns vor allen Dingen auch um dem und um das, was dahinter steckt, ne? Welche Konsequenzen und Entscheidungen solche Aussagen mit sich bringen. Als Grundlage würde ich sagen, schaut Martin Weinberger jetzt erstmal auf die großen Themen dieser Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann.
Zwei Worte bestimmen diese Kaderdominierung von Julian Nagelsmann. Momentum und Rolle.
Ich empfinde einfach, dass einige Spieler aktuell ein besseres Momentum haben als die genannten. Deswegen haben wir uns für andere entschieden.
Dabei haben aktuell eben nicht Mats Hummels und Leon Goretzka das Momentum auf ihrer Seite, sondern Waldemar Anton und Alexander Pavlovic.
Ja, natürlich sehe ich die gerade vorne, die dabei sind. Deswegen sind sie dabei. Das ist, glaube ich, selbstredend. Aber nochmal, da geht es nicht immer nur in der Bewertung um Talent oder um Möglichkeiten, sondern einfach auch um eine gewisse Rolle.
Und um Spieler, die bereit sind, auch eine Rolle außerhalb der Startelf zu akzeptieren, wenn das Momentum andere vorne sieht. Also ein Spieler,
der nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern die Mannschaften. Das brauchen wir beim DFB. Es ist einfach so, du hast als Spieler, das ist schwierig im DFB-Team, dich über Trainingseinheiten und so weiter in eine Startelf zu spielen, sondern am Ende gibt es mehr oder weniger vorgefertigte Rollen und alle Spieler, die damit klarkommen, haben die Chance, auch beim Turnier dabei zu sein und Spieler, die damit nicht klarkommen, dürfen das ehrlich kommunizieren und haben dadurch natürlich keine Chance, beim Turnier dabei zu sein, aber vielleicht ersparen sich selbst Ärger.
Einer, der gute Chancen hat, dabei zu sein, ist Jan-Niklas Beste. Wie von Sky schon zu Wochenbeginn berichtet, wird der Linksfuß der erste deutsche Nationalspieler aus Heidenheim.
Er ist ein sehr aggressiver Spieler mit auch sehr guten Werten in der Defensive. Sehr guter Spieler nach Ballverlust, der ohne Probleme auch Linksverteidiger spielen kann. Dazu außergewöhnliche Standards, also sprich auch da ist eine Überlegung, dass wir unter Umständen Spieler auch Richtung EM dabei haben, der ein sehr großes Spezialistentum hat.
Niklas Beste, ein Spieler, der viel mitbringt. Ganz offensichtlich auch die Eigenschaft, sich je nach Momentum mit seiner zugedachten Rolle zu arrangieren.
Ich paraphrasiere mal so ein bisschen, aber es ist ja schon eine harte Aussage. Ne? Also jeder, der auf der Bank sitzt, muss mit dieser Rolle klarkommen. Wer damit nicht einverstanden ist, darf das gerne sagen, ist dann aber beim Turnier nicht dabei. In etwa so ist ja die Aussage zu werten. Uli, diese Philosophie, die Position, ich sage jetzt mal 12 bis 22, eben nicht so mit so kratzenden Backup-Typen zu besetzen, sondern mit jungen Leuten, was hältst du davon?
Das ist das absolute Muss. Das hat man ja gesehen, auch bei der Vergangenheit. Also ich nehme immer die Argentinier bei der letzten WM in Katar als Beispiel. Also da war die ganze Bank mit dabei, bei jedem Pfiff, bei jedem Foul, bei jedem Tor, egal wann. Und genau das wünscht sich der Bundestrainer auch. Du musst es einfach über die Leidenschaft und über die Gier, die einfach alle 23, die dann mitfahren, erfassen muss. Darüber musst du das regeln. Und das hat Julian Nagelsmann erkannt. Er will niemanden, der murrt oder irgendwie nicht gut drauf ist auf der Bank. Er will einfach Euphorie versprühen. Okay, die Mannschaft muss natürlich das Ihrige tun, aber ich finde den Weg komplett richtig. Alle müssen mitziehen.
Michael, Wolf Fuß hat es hier bei uns in der Sendung auch mal so wilde 13 genannt. Also du hast so einen Pool von 13 Mann, wo du dann immer mal so partiell entscheiden kannst. Vorrundenspiel 1 der links, Vorrundenspiel 2 ein anderer links. Binnenverhältnis Mannschaft, Motivation, macht das Sinn aus deiner Sicht? Was bewirkt sowas so in der Abwägung Frust oder Motivation?
Ich glaube, wir müssen dann noch ein bisschen größer ran. Ja? In der Politik reden wir die ganze Zeit von der Zeitenwende und wir warten immer noch drauf. Bei der Nationalmannschaft gibt es sie jetzt. Und das zieht Julian Nagelsmann ganz großartig durch. Da muss kein buntes Hemd oder sowas her, sondern das macht er ganz sachlich, fast schon schüchtern. Man kann auch sagen, im Auftritt fast schon langweilig, aber das, was er da verkündet hat, das war im Prinzip eine Zeitenwende. Wir reden in dieser Saison nicht über Dortmund und nicht über Bayern, sondern wir reden über Leverkusen, Stuttgart und Achtung, Heidenheim. Halleluja. Das ist das, was er da gestern verkündet hat. Und er bricht eine Hierarchie auf. Er bricht mit Traditionen auf. Ich habe jetzt immer gelesen in den letzten Monaten, er muss jetzt Kontinuität und Ruhe und der Kader muss jetzt stehen. Nichts von all dem setzt er um. Er macht es ganz anders. Und ich finde das ganz großartig, dass er damit auf der Nase landen kann. Ich glaube, das weiß er. Das Risiko geht er ein. Aber das ist, glaube ich, das Signal, was er hier sendet und was er uns allen hier mit auf den Weg gibt. Es ist alles ein bisschen anders. Und das, was wir sehen es heute am Aufschrei in den Zeitungen zum Teil, die ja sehr hart teilweise mit ihm ins Gericht gehen. Er ist mutig, er macht das, er zieht das durch und das steht hier für mich über allem.
Aber Michael, jetzt würde ich mal einwenden, du als jemand mit der Expertise, was Angestellte, was auch Führungsqualität angeht, also Leverkusen, Stuttgart in allen Ehren, aber das ist eben nicht Samstag 15:30, das ist Europameisterschaft, Auftaktspiel, ja. Druck, ganze Nation guckt hin. Ja. Kann das funktionieren?
Ja. Ja, dann gucke ich auf die letzten Turniere, da hat er mit arrivierten Spielern gespielt und wir wissen alle, wie die ausgegangen sind. Deswegen sind wir ja da, wo wir gerade sind. Und wenn einer mit all diesen Konventionen brechen kann, dann ein Trainer in den 30ern, der das Ganze als Projekt betrachtet und viele Dinge anders macht, als es die wollen, die schon seit vielen Jahren dabei sind und das Sagen haben. Wir sehen es ja hier. Irre, das ist eine Nationalmannschaft in sich, die wir hier sehen. Und er sagt, nee, jetzt sind es ganz andere, die wir brauchen. Er ist der Bundestrainer, er muss es verantworten. Er muss am Ende auch den Kopf dafür hinhalten, überhaupt keine Frage. Aber das, was er hier verkündet hat, das ist etwas, an das kann ich mich so nicht erinnern. Und das bleibt auf jeden Fall mit seinem Namen verbunden. Der Uli wird schon ganz unruhig, weil er mir widersprechen will. Aber es ist halt so, Uli.
Ist das so, Uli?
Nein, das ist in dem Fall nicht so. Nein, ich will eigentlich nur noch einen draufsetzen. Julian Nagelsmann ist ja zu Recht in der Kritik bei vielen, weil Deutschland einfach nicht bereit ist, modern zu denken. Das ist in ganz vielen Punkten so der Fall. Und es ist einfach so, es wird nicht mehr gefaxt, sondern mit E-Mail geschrieben. Und ganz viele Leute, die immer gern noch faxen würden, weil das wunderbar geklappt hat früher, die werden auch in Zukunft nicht mehr faxen, sondern mit E-Mail schreiben lernen müssen. Das ist einfach ein Muss und da nützt es nichts, Dinge zu bewahren, die sowieso nicht richtig funktioniert haben und zu sagen, ja, aber jetzt vor der WM, da müssen wir einfach auf Kontinuität setzen. Nein, die Kontinuität ist einfach Abstieg und das will Julian Nagelsmann vermeiden und darum glaube ich, hat er gar kein großes Risiko. Okay, er muss sich jetzt natürlich wie immer mit den ewig gestrigen rumschlagen, aber ohne Risiko wird es keinen Spaß geben bei der EM.
Nochmal vielleicht so zum Abschluss dieses Themenblocks neue. Michael, du hast es gerade angesprochen, ne? diese aussortierten prominente Namen, Süle, Schlotterbeck, Hummels, viele aus Dortmund. Ist so ein bisschen ein Vergleich mit Thomas Tuchel angebracht? Was löst das in jemandem aus, wenn er so diesen Druck nicht mehr hat, wenn er wirklich völlig frei entscheiden kann? Weil Julian Nagelsmann hat ja durchklingen lassen, dass er wahrscheinlich nach der Europameisterschaft sich eher wieder als Clubtrainer sieht. Gibt es da so Parallelen, Stichwort Projektmanager?
Ja, absolut. Du hast natürlich nicht diese Abhängigkeit nach dem Motto, ich muss mit den Leuten ja noch jahrelang arbeiten. Das hören wir ja sonst im Alltag sehr häufig. Ja, ich kann mich mit denen nicht anlegen, ich brauche die noch. Das spielt für ihn hier offensichtlich alles überhaupt keine Rolle, sondern er sagt, es geht jetzt um dieses Turnier im Land, im eigenen Land. Frische Köpfe, frische Ideen, frische Jungs, die auch übrigens begeistert sind, wenn sie überhaupt dabei sein dürfen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ist das für mich das 5., 6., 7. Turnier? Hier, bei dem ich sage, jetzt muss ich da schon wieder hin und kann ich in Urlaub fahren. Ja, oder sage ich, mein Gott, mein Traum geht in Erfüllung. So, das kann eine Stimmung auslösen. Das kann ja auch und muss ja auch eine Stimmung im ganzen Land entfachen, denn noch haben wir diese EM-Stimmung nicht. Insofern, ja, natürlich, das ist diese Unabhängigkeit und die lebt er aus, hoffentlich.
Löst bei mir sofort die Analogie Richtung Uli Sommermärchen 2006 aus. Ja. Bei dir auch so ein bisschen Parallele, ne? So Philosophie, Odonko, Hanke, so gute Laune, Stimmung mit dabei?
Ja, natürlich. Ich freue mich persönlich sehr drauf. Und ganz interessant ist ja, wir haben ja noch den Deutschlandbarometer, auch eine Sendung, wo wir die Stimmung im Land abfragen. Und die ist bedeutend besser wie die gefühlte Stimmung oder die verbreitete Stimmung. Die Deutschen freuen sich auf diese Europameisterschaft. Und Julian Nagelsmann ist da natürlich mit seinen Aussagen und da er vorangeht, eine der treibenden Kräfte. Darum glaube ich einfach, dass das auch was werden kann. Und das Momentum finde ich ja so einen wunderbaren Ausdruck. Also eigentlich nur die draufnehmen, die im Moment gut drauf sind, die musst du mitnehmen. Und das wurde früher oft nicht gemacht. Deshalb ging 2018 mit Jogi Löw in die Hose. Er wusste, dass er was verändern muss, hat nichts verändert. Und jetzt wird mal radikal verändert und dann muss man schauen, wie das weitergeht. Aber es ist ja auch klar, es geht um 13, 14 Spieler, die spielen werden und ab und zu kommt ein anderer rein und 4 werden überhaupt kein einziges Spiel machen, egal wie weit die Deutschen kommen. Und auf diese Situation muss die Mannschaft ausgerichtet sein. Und deshalb finde ich auch ganz interessant, gibt es ja vorher genaue Ansagen, jetzt schon, wenn die sich am Montag treffen, wer hat was zu tun bei der Nationalmannschaft, wer muss sich auf welchen Platz einstellen?
Stichwort Rollen, ne? Das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, was wir auch eben im Beitrag gehört haben. Wenn wir über die Neuen reden, müssen wir aber natürlich auch über die Aussortierten reden. Exemplarisch vielleicht mal Leon Goretzka, Mats Hummels, wo es dann hieß, ja, da sind andere in der Startelf vor ihm und so durch die Zeilen, ich traue den Leuten nicht zu, dass sie auf der Bank sitzen und eben keinen Stunk machen. Michael, hat er panische Angst davor, dass Etablierte vielleicht doch irgendwie so ein bisschen miese Stimmung reinbringen?
Ich glaube nicht, dass er panische Angst davor hat, aber ich glaube, er schätzt das realistisch ein. Und er schätzt, glaube ich, auch ein, wie die Mannschaft beim letzten Turnier bei der WM in Katar, womit die beschäftigt war, nämlich weniger mit Fußballspielen und guter Stimmung, als damit irgendwie sich mit anderen Dingen neben dem Platz zu beschäftigen. Und da war Leon Goretzka, wenn ich recht informiert bin, ziemlich weit vorne dabei. Nagelsmann hat, glaube ich, ziemlich klar im Kopf, was er bei der EM will und was er für eine Mannschaft, was für eine Gruppe er haben will. Und natürlich ist jemand, der für sich den Anspruch hat, ein Weltstar zu sein, wenn der auf der Bank sitzt, ist er vermutlich nicht so glücklich wie jemand, der einfach dankbar ist, dabei sein zu dürfen. So, und wenn du diesen Plan hast, dann ziehst du ihn durch und das macht er jetzt. Und das ist das, man kann ihn ja über vieles kritisieren. Wir haben ihn ja hier auch oft schon kritisiert. Aber da ist jetzt jemand, der ist mutig und sagt, ich bin verantwortlich. Es hängt sowieso am Ende an mir und ich ziehe jetzt meinen Weg hier durch. Und was mir irgendwelche Einflüsterer, die über Jahrzehnte sehr mächtig im Fußball waren und sind, versuchen mitzugeben, interessiert mich alles nicht, weil ich nur diesen Moment verpflichtet bin. Mehr kann es nicht geben. Und das spielt da auch letztlich spielt's keine Rolle, ob da Goretzka dabei ist oder nicht.
Ich würde nochmal dagegen halten wollen. Auch da wieder Erfahrung. Uli, sagt er nicht einfach, ich habe gelernt aus der Bayernzeit, wo er, ob wahr oder nicht, angeblich die Kabine verloren hätte. Geht er nicht wirklich einfach schwierigen Situationen, sowohl entscheidungstechnisch als auch kommunikationstechnisch, Uli, aus dem Weg?
Nein. Und wenn, ja, warum sollte er? Also er hat ja nichts zu verlieren, aber ich glaube, viel, viel wichtiger ist, nehmen wir das Beispiel Mats Hummels. Ja, der spielt jetzt in Dortmund nicht. Warum sollte er spielen? Niki Süle ist bekannt. Die gesamte Einstellung zum Leistungssport ist nicht so, dass du so ein Turnier mit ihm spielen kannst. Und bei Nico Schlotterbeck, also nur um die drei, jetzt trifft für andere auch zu, ist es so, dass er immer wieder einen Aussetzer hat. Die kann er nicht brauchen. Er muss Leute haben, die komplett fokussiert sind. Und ihm ist auch egal, ob er dann eine Auseinandersetzung aus dem Weg geht oder nicht. Ich glaube, er wird noch viele Schlachten an der Kommunikationsfront schlagen müssen. Aber das kann er ja, Gott sei Dank. Und ich wünsche ihm auch den Mut und die Unterstützung, auch gerade von Rudi Völler, der ja auch nicht unbedingt einer ist, der jetzt kilometerweit vorausdenkt, aber der sowas Bodenständiges hat. Und die zwei zusammen, und ich glaube, das ist ja alles abgesprochen, können deshalb den Laden im Griff behalten. Also so kommt es zumindest rüber für mich.
Mhm. Uli, weil du es gerade schon angesprochen hast, die Dortmunder sind natürlich Riesenthema. Ne? Niklas Füllkrug ist der letzte Verbliebene, sage ich jetzt nochmal. Wollen wir vielleicht mal reinhören, was Julian Nagelsmann zum BVB gesagt hat?
Natürlich habe ich mit Edin telefoniert, mit Sebastian Kehl telefoniert. Es hat mir jetzt keiner gesagt, dass es katastrophal ist, was ich mache. Ich kann mir aber vorstellen, dass beide jetzt nicht super happy sind oder zufrieden sind. Das wäre ich wahrscheinlich auch nicht als Vereinstrainer, wenn viele meiner Spieler nicht dabei sind, weil du dann auch im Club ein paar mehr Gespräche zu führen hast, um die Spieler aufzufangen. Das ist, glaube ich, normal und ist auch keine Entscheidung gegen Dortmund oder gegen den BVB, sondern da geht es um einzelne Spieler. Wir entscheiden ja nicht nach Clubzugehörigkeit, sondern nach dem Spieler. Und da haben wir sicherlich auch, jetzt wenn ich von Jude spreche, einen Härtefall, der eine ordentliche Saison spielt, haben wir dann auch mit Dennis oder Chris Führig gerade Spieler, die vielleicht einen Tick besser im Flow sind, mit Maxi Bayern, der extrem viele Tore gerade schießt, das sprich, das Momentum ist da eher ein bisschen auf einer anderen Seite. Sonst wissen alle Spieler, egal ob jetzt Emre, ob Schlotti, ob Niklas Süle, alle wissen, was es bedarf, dass sie vielleicht wieder reinkommen und dass sich auch der eine oder andere Spieler, der für uns im Profil ja generell gut passen würde. Aber die Spieler wissen aus den Gesprächen, was ich verlange und was mir fehlt, um dann Richtung EM vielleicht nominiert werden zu können. Ja, und wenn sie das gut umsetzen, ist die Tür nicht zu. Am Ende entscheidet es generell nicht ich. Ja, dann wer dabei ist, dann im Grunde entscheidet es der Spieler. Ja.
Ist kein Geheimnis, dass Julian Nagelsmann in Dortmund hoch im Kurs steht, vor allen Dingen auch bei Hans-Joachim Watzke möglicherweise nach der EM da Trainer wird. Uli, ich verstehe total, dass ihr sagt, er zieht es durch. Und das ist genau die richtige Entscheidung. Auf der anderen Seite kann er nicht so ein bisschen Druck aus der ganzen Nummer nehmen, indem er, wenn er schon von Härtefall Julian Brandt redet, dass er den dann doch mitnimmt. Oder ist so ein Nico Schlotterbeck wirklich so viel schlechter? Also er kann es sich doch da zumindest einen Ticken einfacher machen.
Er könnte, aber er will es nicht, weil genau das die Probleme in der Vergangenheit waren. Und ihm ist auch egal, ob er im nächsten Jahr in Dortmund Trainer wird oder nicht und wie er dann die Wogen glätten soll. Aber es sind ja auch Spieler, auf die er sich nicht so verlassen kann, wie er gerne würde. Und deshalb sind sie nicht dabei. Es ist einfach, wer ist im Moment gut drauf? Und gut drauf sind einfach die anderen. An Waldemar Anton dann nicht mitzunehmen, nur weil Nico Schlotterbeck das größere Talent ist oder Mats Hummels die größere Routine hat. Nein, das ist nicht der Fall. Das wird woanders auch nicht gemacht. Außer vielleicht bei den Franzosen, aber die können es sich leisten, weil sie einfach herausragende Kicker haben. Das hat Deutschland nicht und die haben auch als Mannschaft nicht formiert. Und deshalb finde ich es einfach auch sehr mutig, gerade im Hinblick auf eine mögliche kommende Trainertätigkeit in Dortmund, dass er sagt, nee, Jungs, ihr kriegt von mir jetzt schon mal den Warnschuss.
Ja, aber ist das so, Michael Wogenglätten, nehmen wir mal das Extremszenario. Ne? Also der kommt dann nächstes Jahr am 1.7. nach Dortmund, ist da neuer Trainer und sagt dann zu Niki Süle und Schlotterbeck, na, wie war der Urlaub? Bei der EM war er ja nicht dabei. Also ist das zu kitten?
So ist es halt. So ist es halt. Das erleben Menschen jeden Tag in ihrem Beruf, dass sie Enttäuschungen erleben und dann mit ihrem Chef wieder weiterarbeiten müssen oder einen neuen Chef bekommen. Alles vollkommen normal. Und ehrlich gesagt, wir müssen uns, jede Nationalmannschaft hat in der Vergangenheit, auch international, immer wieder diese Fälle gehabt, dass Spieler zu Hause geblieben sind, bei denen man nicht damit gerechnet hat. Das ist so, nochmal, er ist ein junger Trainer, er hat auch den Anspruch, muss den Anspruch haben, wer, wenn nicht er, Dinge anders zu machen als andere. Wie oft hat man auch im Fernsehen, in den Medien darüber gesprochen, da muss jetzt mal ein neuer Wind, muss ein Umbruch und bla bla bla. Jetzt ist es da. So, und jetzt muss man halt mal damit leben. Und er sitzt nun mal da und nicht 83 Millionen andere, sondern er sitzt auf dem Stuhl. Und das hat vermutlich gute Gründe. Und er zieht's durch. So, er kann scheitern. Dann scheitert er halt. Aber das ist, Uli hat es eben richtig gesagt, wir Deutschen tun uns mit solchen Sachen unglaublich schwer, weil wir gerne in der Gewohnheit bleiben. Aber das funktioniert nicht. Und ich wünsche ihm wirklich, dass er erfolgreich ist damit, weil er dann auch beweisen würde, dass dieser Weg der richtige ist.
Trotzdem nochmal, Michael, auf dieses Fußballgeschäft, wie man ja mal so wirklich in dem Fall wortwörtlich sagt, verzeiht so ein Hans-Joachim Watzke ihm das? Die Spieler sind ja das eine, aber in so einen Verein reinzukommen, das muss man schon erstmal aushalten, dann angeguckt zu werden.
Ja, aber er kommt nicht aus Schalke nach Dortmund. Insofern, das wäre das Schlimmere.
Das würdest du ihm nicht verzeihen, ne?
Insofern, das kriegt er schon hin. Und selbst das hat ja schon in der Vergangenheit funktioniert. Nein, Leute, es hängt natürlich auch viel davon ab, wo die Mannschaft am Ende in diesem Turnier landet. Wenn es ein Vorrunden ausgibt, wird das Ganze schwieriger zu argumentieren sein, als wenn er Europameister wird. Ist auch vollkommen klar. Aber ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Und Watzke, mein Gott, der ist nun wahrlich professionell genug und weiß genau, was sein Verein braucht. Da spielen solche Dinge keine Rolle.
Aber super interessanter Punkt, ne? Also wie geht diese EM aus? Wie geht das weiter? Da haben wir einen 36-Jährigen, also einen Mit-30er, Uli, der jetzt so nominiert, weil er es für richtig hält. Alles okay, aber ist die Gefahr da, dass er sich so ein bisschen verbrennt? Wie hoch ist das Risiko für den eigenen Marktwert, sich so bewusst so hinzustellen und zu sagen, das ist mein Weg, völlig egal, was rauskommt?
Julian Nagelsmann ist selbstbewusst genug und ich glaube, er ist einer der besten Trainer, also in Deutschland sowieso und ich glaube auch weltweit. Und Scheitern gehört zum Trainerberuf dazu. Also schon die Bayern, glaube ich, bereuen alle, von ganz oben bis ganz unten, dass Julian Nagelsmann entlassen wurde vor einem Jahr. Also das haben sie mit Sicherheit bereut, aus Gründen, die heute überhaupt keiner mehr nachvollziehen kann. Und er wird sich nicht verbrennen. Also das Einzige, was übrig bleibt, und das wünsche ich dem Julian, wird sagen, okay, die Deutschen sind halt nicht besser, aber du bist ein guter Trainer und dann gehst halt ins Ausland, wenn du große Erfolge haben willst. Also ich glaube, er wird, wenn er scheitert, sich selbst am meisten ärgern, weil eines, das zeichnet erfolgreiche Menschen aus, sie sind wahnsinnig ehrgeizig und Julian Nagelsmann ist unglaublich ehrgeizig und will dieses Projekt zu einem erfolgreichen Ende führen und deshalb drücke ich ihm die Daumen und ganz Fußball-Deutschland mit dazu, denn alle wollen wir Spaß haben im Sommer.
Ich würde ganz gerne mit euch noch über das Thema Kapitänsamt sprechen. Fasst da auch ganz kurz zusammen. Er hat letztlich gesagt, Gündogan bleibt Kapitän. Ansprechpartner sind eigentlich alle für mich auf dem Feld. Michael, aus Kommunikationssicht, funktioniert sowas, wenn man nicht ganz klar sagt, Ilkay Gündogan ist mein verlängerter Arm, sondern er hat zwar die Binde, aber alle sind wichtig?
Ach, aber das ist ehrlich gesagt, das ist eine Philosophiefrage, die auch nicht so dramatisch ist. Er hat gesagt, er ist mein Kapitän. Und das, obwohl ja viele sagen, das geht gar nicht, weil wenn Groß wieder da ist, dann kann Gündogan nicht und so weiter. Er hat gesagt, er bleibt Kapitän, das ist Kontinuität. Und es gilt das, was er eben gesagt hat. Am Ende entscheiden die Spieler über ihre Leistungen. Und das wird auch innerhalb der Mannschaft so sein. Wer ist wichtig, wer ist in der Hierarchie oben und unten, hängt letztlich immer davon ab, wie wichtig du für die Mannschaft bist. Auch da, das ist eher der Modernität auch geschuldet. Heutzutage sind die Hierarchien überall ein wenig flacher. Teilweise gibt es sie gar nicht mehr. Und insofern ist das modern und seinem Alter, seiner Generation angepasst. Das passt für mich total.
Uli, Stichwort Binnenklima. Neuer kommt zurück.
Naja, Groß. Und ich glaube...
Ja, und Gündogan bleibt. Alles okay für dich?
Ja, ich glaube, ich will noch was dazu sagen. Ja, also ich sage eben, der Ilkay Gündogan, das war noch so, da hat ihm Hansi Flick noch, glaube ich, einen Bärendienst erwiesen, dass er dem noch zum Kapitän gemacht hat. Und als Hansi Flick dann weg war, wollte er nicht alles ändern. Also ich glaube, wenn das offen gewesen wäre, hätte Julian Nagelsmann das möglicherweise ein bisschen anders gemacht. Aber es ist schon in Ordnung, weil Ilkay ja auch ein sehr besonnener Kerl ist, der nicht aufbrausend ist. Er ist ja, der verkörpert flache Hierarchie wie kein anderer, ist sehr erfahren und ich glaube, es könnte auch vielleicht dann passieren bei der Europameisterschaft, dass der Kapitän auf der Bank sitzt und Ilkay weiß das und deshalb ist, glaube ich, diese Brisanz von außen ein bisschen mehr hereingetragen, als sie am Ende dann wirklich da ist.
Bisschen mehr als
ist ja kein Effenberg, der dann plötzlich auf die Bank muss.
Ja, ein bisschen mehr als ein Nebenthema übrigens auf der Pressekonferenz. Auch das Trikot, vor allen Dingen das Auswärtstrikot. Michael, von dir haben wir ja ab und zu mal gehört, das und das ist typisch deutsch. Ich weiß nicht, ob sie dir zugehört haben bei Adidas. Wir gucken mal ganz kurz rein.
Heute im neuen Heimtrikot.
Wie findest du das neue Trikot?
Typisch deutsch halt.
Was ein typisch deutsch?
Was typisch deutsch ist, wenn man zwei Mannschaften im Turnier hat.
Und Pünktlichkeit.
Pünktlichkeit? Das ist ja wohl ein typisch deutsches Märchen.
Nee, das ist ein typisch deutsches Märchen.
Was mit Autos?
Fahrradweg! Hey!
Typisch deutsch? Torhüter.
Döner. Aber bitte ohne Schaf.
Typisch Allmann.
Nächster.
Was ist mit Goethe, Schiller, Müller?
Servus.
Hallo. Morgen.
Hallo.
Komm
hoch.
Komm ruhig.
Und natürlich 84 Millionen Bundestrainer.
Jungs, wechseln.
Also, was ist denn jetzt typisch deutsch?
Deutsch, deutsch, deutsch.
Deutsch, deutsch.
Ruhe!
Elfmeterschießen. Typisch.
Ja, so halt.
Ein ganz cooler Spot, wie ich finde. Frage, cooles Trikot, vor allen Dingen cooles Auswärtstrikot, so in lila. Deine Meinung, Michael?
Ja, ich habe heute Morgen gelesen von einem älteren Journalisten, dieses Trikot hätte Franz Beckenbauer nie angezogen. Das war, also ihr seht, ich bin mit einem unglaublich dummen Satz in diesen Tag gestartet. Was für ein Blödsinn. Ja, wirklich, was für ein Blödsinn. Ja, natürlich, das ist doch was Schickes. Das neue Trikot, das Auswärtstrikot, ich finde es besser als das Heimtrikot. Das darf ich gar nicht sagen, aber nein, wirklich. Mein Gott, immer dieses Beharren auf Schwarz und Weiß und alles so wie in den 70ern. Furchtbar. Gott sei Dank, was du bist.
Uli, bist du eher Traditionalist?
Ich bin kompletter Traditionalist, aber ich würde auch das Pinke natürlich nehmen. Aber ich würde oben so alte, so Schnürbänder reinmachen, ja, damit dann alle am Ende zufrieden sind. Nein, was für eine unglaublich deutsche Diskussion, aber ich amüsiere mich perfekt drüber. Und Julian Nagelsmann, habe ich ja gehört, es gibt ja sogar noch einen psychologischen Aspekt. Also da werden die Räume enger, wenn die Jungs lila tragen. Also ab sofort nicht nur Manuel Neuer im Pink, sondern alle.
Okay, also Pink mit Schnüren, das wäre der Kompromiss, haben wir das auch geklärt. Danke euch beiden, ja, genau, für eure Aussagen, danke euch. Und wenn ich Ihnen zu schnell gesprochen habe, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast, da können Sie die ganze Sendung nochmal nachhören. Und wenn ich zu langsam war, dann können Sie das Ganze natürlich trotzdem machen, vielleicht dann eben einfach in doppelter Geschwindigkeit, das Ganze überall da, wo es Podcasts gibt. Also danke an Uli, danke an Michael, danke Ihnen, viel Spaß und bis nächste Woche, tschüss.